Jetzt haben wir jemand auf der Bühne, auf dem blauen Sofa, der verschiedenste Funktionen ausübt. Er ist Oberarzt, er ist Kaiser Wilhelm II Interessent, Mitglied der Reformbühne Heim und Welt, und wenn er als Arzt noch Zeit hat, setzt er sich an den Laptop und schreibt. Und er schreibt gut. Jakob Hein, ich begrüße Sie recht herzlich.
Guten Tag.
Welche der angesprochenen Tätigkeiten befriedigen Sie am meisten?
Die Sie vergessen haben. Ich bin Vater von zwei Kindern und das ist das, was am meisten Spaß macht von allen.
Wenn die Kinder versorgt sind, was kommt dann?
Also am meisten Freude habe ich natürlich bei der Tätigkeit des Schreibens, weil die ja völlig selbstbestimmt ist und ohne Fremdeinflüsse funktioniert.
Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen der Arbeit am Patienten und der Arbeit mit Texten?
Da gibt es ein paar Gemeinsamkeiten. Die eine ist, dass es für beide Tätigkeiten gut ist, wenn man sich für Menschen interessiert. Dann ist es bei beiden so, dass man probiert herauszufinden, was hält die anderen Menschen im Inneren zusammen. Und es sind beide Sachen, die durchaus eben auch Freude und Befriedigung verschaffen können.
Wer ist denn dankbarer? Der Patient oder der Leser?
Der Leser ist viel dankbarer, weil der Leser ja sozusagen aus reiner Freude und reinem Interesse das Buch zur Hand nimmt, während der Patient ja gezwungenermaßen zum Arzt kommt. Also der Leser ist schon derjenige, der sich mehr freut.
Können Sie uns erklären, wollen Sie was trinken?
Ich glaube, das hilft.
Können Sie uns erklären, warum momentan einige Ärzte hier in Frankfurt auf der Buchmesse sind und gleichzeitig Autoren? Es gibt sogar Ärzte, die gewinnen den Buchpreis, wie Uwe Tellkamp. Haben die Ärzte zu wenig zu tun?
Also im Fall von Uwe Tellkamp ist es ja so, dass er seit langem nicht mehr praktiziert, soweit ich das weiß. Genauso wie Hans-Eckart Hirschhausen nicht mehr praktiziert. Es hat, glaube ich, immer Ärzte gegeben, die auch mal ein Buch geschrieben haben. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass es einfach so schrecklich viele Ärzte gibt. Und dann ist es irgendwie so eine Art Statistik, dass auch ab und zu mal irgendeiner Bücher von denen schreibt. Ich glaube, bis auf das gemeinsame Interesse an Menschen gibt es da vielleicht gar keine besonderen Gründe dafür.
Wir reden ja über sein neues Buch, das heißt »Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht«. Und jetzt habe ich ein Zitat gefunden zum Beruf des Schriftstellers. Das ist jetzt original Jakob Hein. Schriftsteller, aus Fragezeichen. Um Himmels Willen, Ausrufezeichen. Das wäre das Schlimmste. Als Schriftsteller ist man dazu verdammt, die Romane von den Anfängen zu Ende zu schreiben. Wäre es besser, nur die Anfänge zu schreiben?
Es ist natürlich so, dass es sehr leicht ist, einen Anfang zu schreiben, weil der Anfang besteht darin, dass man eine Spannung aufbaut, dass man etwas verspricht, eine Idee schafft beim Leser, und der Leser liest unter anderem deswegen gespannt, weil er vermutet, dass eine Aufklärung, eine Auflösung erfolgt. Wenn man an dieser Auflösung nicht arbeitet und gar nichts dafür macht, dann ist es auch natürlich für den Leser unbefriedigend. Es ist also deswegen leichter, Anfänge zu schreiben, und viel schwerer, bis zum Ende durchzukommen. Das ist schon so.
Reicht denn für ein gutes Buch eine gute Idee?
Nein, also nicht, dass ich wüsste. Für ein gutes Buch ist eine gute Idee eine notwendige Voraussetzung, aber sie reicht nicht aus. Man sollte mindestens mehrere gute Ideen noch dazu haben, über die man irgendwas Gescheites schreiben kann. Das ist in der Regel besser.
Natürlich sollen Sie das Buch lesen, wir wollen ja neugierig machen, aber wir sollten das Prinzip dieses Buches schon erklären. Es ist wie die Form einer russischen Matroschka-Puppe, man zieht was raus und dann ist die nächste drin und wieder. Das heißt, es sind, glaube ich, insgesamt 4 Erzählebenen.
Das ist richtig, ja. Also es ist eben so, dass am Anfang begegnen wir Boris Moser, der mit seiner, der eine Agentur für verworfene Ideen aufgemacht hat, und er wird dort von einer Frau besucht, die ihn, die seine Geschäftsidee interessant findet und sich von ihm erklären lässt. Und dann als sie die ausreichend verstanden hat, will sie gehen. Und die einzige Möglichkeit, sie noch etwas länger zum Verweilen einzuladen, ist, dass er ihr eine Geschichte erzählt. Und er erzählt ihr eine Geschichte, und das ist dann die nächste, die wir hören. Und so verschachteln sich ineinander verschiedene Geschichten und gehören doch sehr zusammen.
Was macht denn eine Agentur für verworfene Ideen?
Also die Grundidee ist, glaube ich, dem Helden gekommen, als er diese berühmten gelben Klebezettel hatte. Diese gelben Klebezettel, die man heute überall findet, sind ja so entstanden, dass ein Chemiker einen schlechten Klebstoff gefunden hat. Und er war sehr enttäuscht darüber, dass er so einen schlechten Klebstoff hatte. Und er war gleichzeitig im Chor seiner ortsansässigen Kirche. Und da fielen ihm immer die Zettel aus dem Gesangsbuch. Und daraufhin kam er auf die Idee, Mensch, wenn ich meinen schlechten Kleber mit diesen gelben Zetteln verbinde, dann hätte ich vielleicht eine gute Sache. Und er ist dann damit Millionär geworden mit diesen Zetteln. Also die Idee ist, zwei verworfene Ideen zu finden und zusammenzuführen zu einer, die vielleicht rundum gelungen ist.
Der Held Ihres Romanes, der hat ja auch Ideen. Welche sind es denn? Können Sie vielleicht ein oder zwei verraten?
Naja, der Held hatte zum Beispiel die Idee, eine Agentur für verworfene Ideen aufzumachen. Und er macht es dann auch auf. Er hat auch die Idee, dass es möglicherweise, wenn sich in einem Restaurant alle dasselbe bestellen, dass es dann fast so ist, als hätte jemand gekocht. Aber er weiß noch nicht so genau, was er damit anfangen soll. Er hat auch eben die Idee, Forschung zu sanitären Einrichtungen zu machen. Die Ideen sind da sehr, sehr mannigfaltig.
Also wir können dann auch ein bisschen konkreter werden. Er will herausfinden, warum offensichtlich Männer immer das gleiche Urinal benutzen.
Er will herausfinden, welches Urinal Männer am häufigsten benutzen, mit der Idee, dass man dann dort sozusagen die beste Rohrleitung hinbaut und die anderen weniger. Also benutzen Männer immer das Urinal, was am nächsten an der Wand ist oder am nächsten an der Tür. Also sozusagen, das ist so, aber er muss die Idee verwerfen, weil es viel zu aufwendig ist. Man braucht viele Kameras, man braucht verschiedene Toiletten, die man beobachtet, man muss die Kamera, es hat rechtliche Implikationen, was ist mit den Persönlichkeitsrechten der Männer, die da gefilmt werden. Und insofern ist die Idee auch wieder verworfen. Sehr, sehr schade.
Kann man denn von verworfenen Ideen leben?
Nein, kann man absolut nicht. Das ist ja auch das Problem. Wir begegnen im Grunde genommen Boris Moser am Höhepunkt seines Lebens. Er hat diese Agentur aufgemacht mit einem kleinen Erbe, das er gemacht hat. Es ist noch nie jemand zu ihm gekommen und plötzlich kommt ausgerechnet eine wunderschöne Frau. Und er weiß, das ist der Höhepunkt seines Lebens im Moment. Wenn diese Frau aus der Agentur geht, dann wird es nie wieder so schön werden. Und deswegen muss er sie halten. Sie wird aus der Agentur gehen, dann wird nie wieder jemand kommen. Und er wird nie Geld mit dieser Agentur machen. Und dann muss er die Agentur schließen. Und insofern will er diesen Augenblick jetzt festhalten, weil er so wunderschön ist.
Er erzählt ihr, um sie zu bezirzen, einen Romananfang.
Ja.
Wie geht das? Was erzählt er ihr?
Er erzählt ihr einen Romananfang von einer anderen Frau, die auf einer Straße plötzlich vor Erschöpfung umfällt. Und zwar fällt sie um, weil sie es nicht mehr aushält, dass die Menschen immer so viele Wünsche auf sie projizieren. Und daraufhin fällt sie um und findet sich wieder auf einer Intensivstation. Und auf dieser Intensivstation behandelt sie einen Arzt. Und mit diesem Arzt tritt sie in Verbindung auf eine telepathische, magische Weise und erzählt diesem Arzt ihre Geschichte. Und das ist dann schon die nächste Geschichte.
Sie liegt, glaube ich, im Koma, oder?
Sie liegt nach medizinischem Ermessen im Koma, aber ganz offensichtlich ist das ja nicht der Fall, sonst könnte sie dem nicht so viel erzählen.
Okay, ist das Fantasie des Schriftstellers oder ist es auch praktische Erfahrung des Mediziners?
Es ist Fantasie des Schriftstellers, so wie das ganze Buch. Ich arbeite ganz selten auf der Intensivstation und habe noch nie mit einer Patientin dort telepathisch kommunizieren dürfen. Klar sind das vor allen Dingen Fantasien.
So, die Geschichte geht dann noch weiter.
Ja, das ist richtig.
Wir werden nicht alles verraten, aber diesen nächsten Schritt würde ich gerne
machen. Also sozusagen die Geschichte dieser Frau, die da liegt, ist, dass sie für einen Schriftsteller gearbeitet hat, der durch einen Schlaganfall erblindet ist und dass der also plötzlich am Ende seines Lebens eine Sekretärin für das letzte Buch braucht, das er schreibt. Und sie war diese Sekretärin und das war ein sehr mühevoller Job. Und wir erfahren dann eben nicht nur von diesem Job, sondern wir erfahren eben auch noch von diesem letzten Buch, was der alte Schriftsteller versucht hat zu schreiben.
Dieser Schriftsteller ist eigentlich ein richtiger Stinkstiefel.
Ja, das ist ein Misanthrop, das finde ich auch. Ich habe das Kapitel immer sozusagen als Datei, habe ich das immer Misanthrop genannt. Das ist richtig.
Misanthrop ist dann sehr vornehm ausgedrückt, er terrorisiert diese junge Frau.
Das finde ich gar nicht. Der spuckt doch nur Gift und Galle vor sich hin. Der mag, ich glaube, die Frau mag der, ja?
Ja, aber er sagt irgendwann mal auch, was ist es für eine Zeit, in der meine Bücher zwischen Präservativen und, ich weiß nicht was, verkauft werden.
Ketchup und Präservativen.
Ketchup und, genau, und Kondom.
Ja, aber das hat ja mit der Sophia nichts zu tun. Der ist ja durchaus dankbar. Er mag sie, sie hilft ihm und sie respektiert seine Wünsche. Und insofern ist er damit, also gegen sie hat er nichts. Er ist einfach jemand, der viel Galle hat und die halt so in so einem morgendlichen Tirade ablässt. Andere trinken Kaffee und der macht eben sowas.
Menschen, die Gift und Galle spucken, da fällt mir natürlich jetzt was ein. Wir haben ja gerade eine aktuelle Debatte. Fällt Ihnen da jemand dazu ein?
Da gibt es so viele, also ich habe eine Vermutung, auf wen Sie anspielen, ja?
Es hat mit Literatur zu tun.
Jemand, der heute im Fernsehen ist. Und zwar in einem Sender, wo man mit dem Zweiten besser sieht. Also ich habe da auch eine Meinung dazu. Ich denke, dass gerade von den vielen Menschen, die hier zur Buchmesse kommen und von den vielen Menschen, die zu den Lesungen kommen und von den vielen Lesern, die es in Deutschland gibt, sehr, sehr viele Menschen verstehen, was Reich Ranitzky sagen wollte. Nämlich, dass man sozusagen sie nicht immer ernst nimmt, dass man immer davon ausgeht, dass das Publikum immer weniger Niveau braucht, immer weniger Niveau haben möchte. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, was schon 1000 Mal im Feuilleton diskutiert wurde und 370 Mal in den sozusagen einschlägigen Gazetten beschrieben wurde. Und nur jemand wie Reich Ranitzky kann nur an so einem Ort so eine Wirkung entfalten. Und insofern war es richtig, was er gemacht hat. Und ich finde es vollkommen in Ordnung. Wenn wir beiden uns jetzt austauschen würden über die Qualität des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, was jetzt schwierig wäre mit dem Mikrofon vorm Mund, aber das würde natürlich keinen Menschen interessieren. Und dieser Mann hat eine von der Bild-Zeitung beworbene Live-Diskussion 4 Tage später zu einer doch recht anständigen Sendezeit hingekriegt. Also ich finde, ich nehme an, dass er ein Ziel dabei hatte und ich habe die Vermutung, dass er sein Ziel absolut erreicht hat und insofern fand ich es richtig und geschickt und das schlimmste Wort, was er gesagt hat, ist Blödsinn und das ist ja noch recht charmant für das, was manchmal im Fernsehen kommt.
Schauen Sie. Schauen Sie Fernsehen?
Ja.
Haben Sie Zeit mit 2 Kindern als Oberarzt, Mitglied der Reformbühne Heim und Welt?
Ich guck.
Was schauen Sie?
Ich gucke Fernsehen. Was gucke ich? Na, eben so berufsbildendes Fernsehen, so Dr. House gucke ich ganz gerne. Sehr gern die alten Filme auf Arte. Da kam letztens All the President's Men, ein Film von erdrückender Aktualität. Weiß ich nicht, ich guck gern Sendungen, wo Freunde vorkommen, Kurt Krömer in der ARD gucke ich regelmäßig, also es gibt einiges, was ich gucke. Ich gucke gern Fernsehen.
Was dürfen Ihre Kinder sehen?
Sendung mit der Maus und Kika, also Vicky von Kika und Mr. Bean dürfen sie gucken, weil sie das eben auch sehr, sehr lustig finden. Und dann gibt es am Sonnabend immer einen Spielfilm, zum Beispiel eben Shaun das Schaf oder eben Wallace und Gromit und sowas. Also ich probiere meine Kinder zu vernünftigen Medienbenutzern zu erziehen.
Schaut Ihre Frau auch Arztserien?
Genau, meine Frau schaut oft gemeinsam mit ihrem Ehemann Fernsehen und insofern ergibt sich das.
Wer hat die Fernbedienung?
Ich. Ich bin schneller beim Zappen. So, meine Geduld ist auch eher. Was meine Frau alleine schauen muss, sind so Filme, in denen 2 Menschen sich anschmachten und zum Schluss küssen. Das ist für mich unerträglich.
Würde Sie reizen, ein Drehbuch zu schreiben?
Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Das Problem ist daran, dass man dafür durch eine harte Technikschule gehen muss. Und dass es unbescheiden ist zu glauben, dass es ohne diese Technik geht. Also ich bin jetzt gerade dabei, ein Theaterstück vorzubereiten und ich nehme das mal als ersten Schritt, irgendwann mal vielleicht mich auch da zu tummeln.
Können Sie da schon ein bisschen was erzählen, was Sie da vorhaben?
Ich habe vor, zusammen mit dem berühmten Kurt Krömer ein Theaterstück von Mel Brooks und Karl Reiner im Sommer an einem großen Berliner Theater aufzuführen. Ja.
Das heißt also in die leichte Muse.
Ja. Ja, das ist so ein deutsches Problem. Also sozusagen, also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich lese seit 10 Jahren den New Yorker. Das ist eine gar keine schlechte Zeitschrift aus Amerika. Ein politisch hochwichtiges Magazin mit tollen Sachen. Ich kann das immer alles verstehen. Ich finde das immer alles gut. Manchmal habe ich Probleme, das zu verstehen. Und zwar, das ist sozusagen der humoristische Artikel. Humor ist gar nicht was mit Leichtheit zu tun hat, sondern das ist ja immer Tragödie plus Zeit. Und insofern wehre ich mich natürlich als jemand, der sehr viel sozusagen mit Humor und Komik zu tun hat, total dagegen, dass sozusagen gesagt wird, okay, der macht ein Stück von Mel Brooks. Wenn ich mir angucke, Leben des Brian, um was sozusagen Vergleichbares zu sehen, wie viel Intelligenz ist da drin in dieser sozusagen aberwitzigen Parodie auf die Bibel? Die haben doch die Bibel besser verstanden als mancher Sonntagsschullehrer. Ja? Natürlich machen sie dann was Humoristisches draus, aber das heißt ja nicht, dass es leichte Muse ist. Ja? Das glaube ich nicht.
Also Billy Wilder sagte, glaube ich mal, um zu einer Pointe zu kommen, ist der weiteste Weg überhaupt notwendig, die härteste Arbeit zu leisten und viel Schweiß zu vergießen.
Also Billy Wilder natürlich auch absolut eins meiner großen Idole, ein großartiger Deutscher, wenn man es so nimmt.
Glauben Sie, ich frage das jetzt mal, wenn wir auf diesem Sofa sitzen und wir auf der Buchmesse sind, glauben Sie denn, dass Sie mit Ihren Büchern irgendetwas bewegen können?
Da habe ich keine Ahnung. Das würde mich nicht ärgern, aber ich glaube, dass im Grunde genommen also zum Beispiel schaltet man eine schlechte Fernsehsendung ab, das ist auch das gute Recht. Man kann von einer schlechten Fernsehsendung keinen persönlichen Gewinn ziehen. Man kann aber von einem schlechten Buch viel persönlichen Gewinn ziehen, weil sozusagen Lesen eine so großartige, weiterbildende Kulturtechnik ist, ja, dass, also weil man sozusagen, je besser man lesen kann, je erfahrener man ist, desto weniger Prozent seines Gehirns braucht man dafür, um zu lesen. Und man denkt mit den restlichen Prozenten seines Gehirns über den Stoff nach. Es ist also gut und leicht, ein kontroverses Buch zu lesen und es ist ganz schwer, einen kontroversen Film oder eine kontroverse Fernsehsendung auszuhalten.
Weil Film fertige Bilder vor einem vorsitzt?
Weil es sozusagen fertiger ist und die Kulturtechnik des Konsumierens ganz anders abläuft. Insofern glaube ich, es gibt so ein paar Sachen, über die will ich jetzt, also es gibt Sachen wie Mein Kampf oder so, darüber will ich jetzt nicht reden, aber wenn man von diesen wirklich 0,0001 Promille völliger Aussetzerliteratur jetzt mal absieht, hat das Lesen eines Buches noch niemandem geschadet. Und wenn es mir gelingt, sozusagen, dass Leute ein Buch von mir lesen, dann habe ich viel mehr erreicht, als ich mir hätte vorstellen können.
Sie kommen ja aus einer sehr belesenen Familie, aus einer sehr bekannten Schriftstellerfamilie. Was war Ihr erstes Buch, an das Sie sich erinnern können, das Sie gelesen haben?
Ich glaube, das war Der Stier Ferdinand, so ein spanisches Kinderbuch von einem Stier, der nur nichts will, als unter einem Baum zu sitzen und in den Himmel zu schauen und der dann zur Corrida geschickt wird und da schrecklich sein muss und der so, dem das so missfällt, dass er auch bald wieder zurück unter seinen Baum kann und sehr glücklich ist.
Kann es sein, dass Sie Ihren Kindern, ich glaube, Ihr großer Sohn ist 6,
ja,
dass Sie das auch schon weitergeben, dieses Gen?
Also ich weiß es nicht, ich kann nur sagen, dass also die letzten 300 Büchern, die ich gelesen habe, sind 250 Kinderbücher. Wir haben eine Irrsinnsbibliothek von Kinderliteratur aufgebaut. Mein Sohn ist absolut süchtig nach Kinderliteratur. Es gibt, glaube ich, den Deal, wenn er am Abend davor durchgeschlafen hat, also wenn er sozusagen nicht nachts rausgekommen ist, dann darf er 3 Bücher vorgelesen bekommen und wenn er eben sozusagen rausgekommen ist, dann nur 2. Das ist sozusagen schon die Bestrafung, dass wir ihm abends nur 2 Bücher vorlesen. Und er kämpft dafür, dass es immer 3 Bücher sind.
Gibt es denn gemeinsame Favoriten von Vater und Sohn?
Na klar, na klar. Das kann man ja auch ein bisschen, also oder man steuert das ein bisschen. Also wir lesen beide sehr gerne die Mumins also so die guten Sachen von Astrid Lindgren, Kalle Blomqvist, absolut auch natürlich Emil und die Detektive, das ist ein absoluter Favorit von ihm. Er sozusagen hat so eine Schiebermütze sich besorgt, mit der läuft er jetzt seit Ewigkeiten durch die Gegend, weil er ist eben Emil aus Neustadt. Nee, er ist Justav. Er ist Justav mit der Hupe.
Mit dem Umschlag in der Tasche?
Nee, Emil hat den Umschlag und Justav ist doch im Café Josti. Genau, mit der Hupe. Und das ist er. Und also klar, da gibt es Gemeinsamkeiten. Und das Tolle ist bei Emil und der Detektive, ich höre so gerne das erste Kapitel, wo Kästner schreibt, wie man ein Buch schreibt. Und das interessiert Karl natürlich nicht, sondern Karl will gleich zu Pony Hütchen und Emil und Justav.
Und Herr Grundeis, der Mann, der böse ist.
Ja. Und ich möchte Grundeis Müller-Kiesling.
Okay.
Grundeis Müller-Kiesling.
So viel Zeit muss sein.
So viel Zeit muss absolut sein.
Jetzt kommt ja auf dieser Messe ein neuer Trend, über den sehr viel gesprochen wird. Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben, es gibt dann nicht mehr so ein Buch, sondern es ist dann ein E-Book. Das heißt, digital. Und der Vorteil ist, dass man bis zu 300 Bücher dort abspeichern kann. Der Nachteil ist, dass man es nicht ins Wasser fallen lassen darf, dass man immer Batterien braucht und dass es kein Buch mehr ist. Also das heißt, man kann nicht mehr umblättern. Was halten Sie von sowas? Schaffen Sie sowas an?
Ich dachte ja gar nicht, dass ich so alt bin, aber das ist, glaube ich, in meiner bescheidenen Zeitrechnung schon das dritte Mal, dass dieser Trend kommt. Das hat mich die ersten beiden Male noch mehr bewegt, dieser Trend, als jetzt zum dritten Mal, wo ich das höre, dass das E-Book kommen wird. Meine Theorie ist dazu, dass jede Erfindung, die sich durchgesetzt hat, von der Servolenkung bis zur Armbrust, hat immer irgendein grundlegendes Problem gelöst. Irgendeine grundlegende Triebfeder, wo die Menschen gesagt haben, okay, das wäre nett, wenn ich leichter einparken könnte. Es wäre nett, wenn ich den Gegner auf weitere Distanz erschießen könnte. Also es gab immer sozusagen eine Triebfeder, was so sollte sein. Also das Handy ist jetzt so eine Riesenerfindung, die sich durchgesetzt hat. Ich sehe nicht das grundlegende Problem am gedruckten Buch. Man kann wirklich ein Taschenbuch für ein recht, also sozusagen erfreulichen Betrag erwerben. Da muss man erstmal eine ganze Menge E-Bücher lesen, um das Geld rauszuhaben. Man braucht fürs Taschenbuch keine Batterie. Man kann das Taschenbuch 2-mal ins Wasser fallen lassen, rausziehen und weiterlesen. Man kann das Taschenbuch recyceln. Es ist aus recyceltem Papier. Ich habe große Probleme zu erkennen, warum sozusagen sich wirklich ein E-Book als Buch durchsetzen sollte.
Probleme. Eine große Liebeserklärung an das Buch. In gedruckter Form.
Also ich selbst lese gern, ich benutze gern den Computer, aber ich lese natürlich nicht gern 300 Seiten an einem Bildschirm. Ich denke, das gibt so einen Platz, also auch gerade als Werbung und als Lustmacher, als Appetitmacher auf jeden Fall, aber ich sehe nicht das Problem mit dem Buch bisher.
So, und jetzt möchte ich noch eine Frage stellen, die Ihnen vielleicht genauso durch den Kopf geht wie mir. Wenn man hier auf dieser Messe erscheint und durch die Hallen geht, ich glaube, dieses Jahr sind es 92.000 deutschsprachige Neuerscheinungen. 92.000. Wie findet man da die Stecknadeln, die richtigen Bücher? Haben Sie da irgendein System?
Also also aus meiner Sicht, gerade wenn wir jetzt hier so entspannt plaudern, ist sozusagen am einfachsten, dass man guckt, ob sozusagen bei Autor Jakob Hein steht.
Völlig überraschend.
Nee, das ist unendlich schwierig. Aber auf der anderen Seite kann man da auch ganz entspannt sein. Wenn einem ein Buch anspricht und man denkt, das interessiert mich und man liest es, selbst wenn es sozusagen, also ein Buch kann immer so gut sein, wie sozusagen das Gehirn, was ich besitze. Also aus einem Buch kann ich mehr machen, als da vielleicht steht. Und insofern sollte man da keine Angst haben, irgendwas zu verpassen. Man sollte sich auch nicht an irgendwelchen Top-10-Listen orientieren, sondern man kann sich sehr, sehr gerne auf sein Bauchgefühl verlassen und wird selten enttäuscht sein und nie dümmer sein hinterher. Das ist sozusagen, das ist also neurologisch unmöglich, dass man nach dem Lesen eines Buches dümmer oder weniger weiß.
Sie kommen ja aus einem Land, das nannte sich selbst Leseland, Leseland DDR. Und da war der Büchermarkt sehr überschaubar.
Ja.
Es gab eigentlich einen Mangel an bestimmten Autoren. Andere Literatur gab es reichlich, aber da in der Vielfalt gab es Mangel. Jetzt haben wir einen Überdruss, sagen viele, die aus Ihrem Teil des Landes kommen. Was ist denn schlimmer, Mangel oder Überfülle?
Also da sozusagen der Grund für den Mangel war sozusagen ein absolut undemokratischer Mangel. Es war sozusagen eine staatliche Lenkung. Und damit stellt sich für mich diese Frage überhaupt nicht mehr. Also sozusagen ein staatlich verordneter, gelenkter Mangel an Literatur, der und das besondere Interesse war zudem noch dadurch verursacht, dass die Presse nicht frei war. Und dass man in der Literatur Freiheiten fand, die man in der Presse nicht finden konnte. Und da gibt es gar keine Frage, was schlechter und was besser ist. Natürlich ist es so, dass man sich irgendwie wünscht, dass da irgendwas ist. Aber ich sag mal, da soll doch bitte erstmal der Banken- und der Krankenkassensektor bereinigt werden und dann können wir uns langsam dem Buchbetrieb zuwenden. Das ist jetzt nicht das dringendste Problem, was wir in diesem oder anderen Ländern haben.
Okay, zwei Fragen habe ich noch und die können wir vielleicht noch klären. Was reizt Sie oder was interessiert Sie an einem Menschen wie Wilhelm II., am Kaiser?
Wilhelm II. Interessiert mich als, glaube ich, im Grunde genommen als Patient. Die letzten 30 Jahre seines Lebens hat er nichts getan, als Bäume zu fällen und hat das für seine bedeutendste Lebensleistung gehalten. Ich habe vor, meine letzten 30 Jahre anders zu verbringen. Mich interessiert, was ihn da getrieben hat.
Letzte Frage in der Vorbereitung für dieses Gespräch. Jakob Heine ist der erste Gast, den wir haben, der hinter den Kulissen praktisch uns einen Milchkaffee zubereiten konnte. Wie kommt Ihre große Kenntnis von der Herstellung von Milchkaffee?
Ja, ich bin seit 20 Jahren mache ich das. Ich bin 1990 nach New York gegangen und habe da sehr schnell in einem Café angefangen und habe dann da angefangen, an einer sehr, sehr vorsintflutlichen Cappuccino-Maschine die ersten Cappuccinos zu zaubern. Und seitdem haben sich die Maschinen weiterentwickelt und ich und zusammen mit einer guten Maschine kann ich einen Espresso machen, der waffenscheinpflichtig ist.
Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht, Jakob Heine. Vielen Dank.
Ich danke.